Aha. Glaubensfragen zum Nachhören. Von und mit Claudius Kriegert und Frank Muchlinski.
Jetzt ist er also da, der jüngste Spross des englischen Königshauses. Und kaum ist es auf der Welt, hat dieses kleine Baby eigentlich schon ein riesiges Paket zu tragen. Alle Augen blicken auf diesen Spross, denn er wird irgendwann einmal die Thronfolge antreten. Das alles qua Abstammung, qua Herkunft. Frank Muchlinski, wie wichtig ist denn eigentlich Abstammung oder Herkunft aus christlicher Sicht? Was sagt die Bibel dazu?
Die Bibel fängt ja mit einer Familiengeschichte an, mit einer Familiensaga, wenn man so will. A zeugt B, zeugt C und so weiter. Da ist Herkunft insofern wichtig, weil man sich immer die Frage stellt, wo kommen wir her? Warum sind wir da? Warum sind wir, wie wir sind? Und da guckt man immer zurück auf die, von denen wir abstammen. Das ist schon ganz wichtig. Selbst bei Jesus in den Evangelien, bei Lukas ist es ganz extrem, da wird zurückgerechnet bis zu Adam. Ein riesen Stammbaum von Adam bis hin zu Jesus, wer wessen Nachkomme ist. Und das soll deutlich machen, er steht in einer gewissen Tradition, er steht in einer gewissen Herkunft. Und ganz wichtig sind dabei einige wichtige Namen aus der Vergangenheit. Abraham muss da drin natürlich vorkommen, dass er von dem abstammt. Genauso wie, dass er aus dem Geschlechte und Hause Davids sei, dem König.
Ja, aber Moment mal. Der Stammbaum Jesu begründet sich auf Josef. Meines Wissens nach war Josef ja aber gar nicht wirklich der Vater von Jesus.
Meines Wissens nach auch nicht. Aber das ist gerade das Spannende. Also natürlich ist die Herkunft insofern wichtig, als dass man immer zurückschauen will. Aber spannend wird es an den Stellen, wo die Reihe durchbrochen wird. Also David kommt ja auch nicht aus einem Königshause, sondern der ist ein kleiner Schäfer. Und der wird zum König gemacht. Und Jesus, genau, ist nicht aus menschlicher Reihe hervorgesprossen, sondern eben direkt von Heiligen Geist gezeugt. Also es kommt auf die Brüche drauf an, ganz stark. Und Jesus selber hat ja auch gar kein ungebrochenes Verhältnis zu seiner Abstammung, zu seiner menschlichen. Er sagt sehr deutlich, dass es ihm nicht darum geht, leibliche Eltern zu haben, sondern darum, dass er einen himmlischen Vater hat und dass er Geschwister und Mütter unter denen hat, die ihm folgen.
Und wenn ich es richtig sehe, steht er ja auch der Monarchie und dieser weltlichen Obrigkeit recht kritisch gegenüber. Ich erinnere mich da gerne an einer meiner Lieblingsstellen, wo er ganz abschätzig sagt, gebt Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist.
Genau, dabei lässt er sich ja auch zunächst eine Münze geben, auf der das Bildnis des Kaisers aufgeprägt ist. Etwas, was Monarchen ja gerne tun. Übrigens auch die Urgroßmutter des jüngsten Sprosses, Elisabeth, die ja eine Münze hat, auf der nicht nur ihr Konterfei drauf ist, sondern auch noch ein paar sehr spannende Abkürzungen. Da steht D.G.REC.F.D. Und es heißt Dei Gratia, also von Gottes Gnaden, Rec für Regina, Königin, also von Gottes Gnaden, Königin, F.D. Fidei Defensor, Verteidiger des Glaubens.
Verteidiger des Glaubens? Wo kommt denn dieser Titel her?
Diesen Titel tragen die britischen Herrscherinnen und Herrscher seit Heinrich dem VIII. Der lebte zur Zeit Luthers und er verfasste eine Gegenschrift gegen eine lutherische Schrift und wurde prompt vom Papst dafür zum Verteidiger des Glaubens erklärt. Das ist ein Ehrentitel. Als Heinrich später seine eigene Kirche gründete, die anglikanische, wurde ihm natürlich vom Papst dieser Titel wieder aberkannt, aber die anglikanische Kirche sagte dann, ach, das macht uns gar nichts, dieser Titel, den finden wir schick, den behalten wir, Verteidiger des Glaubens, das klingt gut, dann ist es eben jetzt Verteidiger des anglikanischen Glaubens.
Sehr praktische Geschichte. Der erste Teil des Titels allerdings, der interessiert mich noch viel mehr, von Gottes Gnaden, was bedeutet das denn? Heißt das tatsächlich, dass Gott die Herrscherinnen und Herrscher des britischen Königshauses eingesetzt hat oder dass er sie zumindest befördert in irgendeiner Art und Weise, legitimiert?
Ja, es mag sein, dass Jesus der Obrigkeit kritisch gegenüberstand, Aber es gibt im Neuen Testament durchaus auch ein paar Stellen, die alles andere als obrigkeitskritisch sind. Paulus schreibt im Römerbrief im 13. Kapitel, dass es keine weltliche Macht gibt, die nicht von Gott stammt. Und dieser kleine Text, der hat eine ganz große Wirkung gehabt. Zum Beispiel, dass einige Herrscher sich als von Gottes Gnaden bezeichnet haben, also von Gott stammend, von Gott gewollt, von Gott eingesetzt.
Ja, damit habe ich aber jetzt wirklich ein Problem von meinem modernen Staatsverständnis aus gesehen, als in einer Demokratie lebender Mensch. Das heißt tatsächlich, Monarchen sind von Gott gewollt?
Das ist wirklich eine knifflige Frage. Und mit diesem Satz aus dem Römerbrief ist so viel Schindluder getrieben worden, dass selbst die schlimmsten Diktaturen sich damit legitimiert haben. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, was Gott am liebsten gefällt und was am meisten von Gott gewollt wird, ist, dass wir uns die Macht teilen. Und da ist, denke ich, eine Demokratie die am ehesten gewollte und von Gott befürwortete Form.
Und wenn in einer Demokratie ja wohl alle Macht vom Volke ausgeht, könnte ich mir eigentlich auf meine Visitenkarten demnächst auch ein D.G. drucken lassen, oder?
Aha, nette Idee.
Aha ist ein Audioangebot von evangelisch.de.